Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Mehr Spaß im Bett. Darum geht's der Sexologin, Autorin und Moderatorin Ann-Marlene Henning. Und darum geht es auch in dieser Stunde. Schönen guten Morgen, Frau Henning.
Ja, guten Morgen.
Sie sind ja gebürtige Dänen, leben seit über 30 Jahren in Hamburg. Haben die Dänen, die Skandinavier, die Skandinavierinnen ein lockereres Verhältnis zur Sexualität oder ist das ein altes Klischee?
Ah ja, es gibt ein paar Kollegen, die sagen, die ruhen sich erst auf den Lorbeeren aus, aber ich möchte schon sagen, als ich groß wurde, also meines Großwerdens, ich war, bis ich 21 war in Dänemark, und da wehte schon ein entspannter Wind diesbezüglich, so was man als Frau sich erlauben darf, man darf ein sexuelles Wesen sein, man kann auch einen Mann anmachen und so, da gab es weniger so dieses, Frau muss sich zurückhalten und bis zur Ehe und ja, also, und sehr viel Fernsehen darüber, also so Doku, aufklärende Sendung auch für kleine Kinder und sowas. Also man merkte deutlich, Sexualität ist nicht unbedingt was Dreckiges. In Dänemark spielt aber auch Religion sehr viel weniger eine Rolle als hier.
Dänemark war ja auch das erste Land, das Pornos freigegeben hat.
Oh ja, da gab es ja wohl, wie ich nachlesen konnte, direkt geradezu Pornotourismus. Also da kamen Leute nach Dänemark, weil also erst war Schrift und Bild freigegeben und dann auch Film. Und dann, ja, das war ja außergewöhnlich, das erste Land der Welt, ja.
Aber vielleicht ändert sich das gerade. Ich habe einen Artikel gelesen, ziemlich aktuell, in der Süddeutschen. Dänemark hat mit dem Projekt Sexus gerade die weltweit größte Umfrage zum Sexualverhalten einer Nation veröffentlicht. Und die bescheinigt, dass mehr als die Hälfte der Dänen und Däninnen enttäuscht, frustriert sind vom eigenen Sexleben.
Ja, ich habe es gelesen. Und ich glaube aber heutzutage, warum viele frustriert sind, ich glaube, zwei große Gründe gibt es. Dieses, was man immer so erfährt aus den Medien, also diese Überfülle von Dingen, das aber ja irgendwie Druck auslöst, weil man denkt, man müsste alles können, man müsste alles probieren, so die eine Sache. Und das andere, ich merke das bei den Klienten, viele sind frustriert, weil das Leben einfach zu anstrengend geworden ist. Also generell, also völlig unabhängig vom Sex, immer erreichbar, Bildschirme, Hobbys, alle, Kinder und man selbst, man studiert im hohen Alter und so voll und zu schnell, zu viel.
Müssen wir eigentlich noch oder wieder über Sex reden? Die Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning tut es jedenfalls Tag für Tag in ihrer Praxis als Buchautorin, Bloggerin und Moderatorin im Fernsehen, auf öffentlichen Veranstaltungen und heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Henning, Ihre Vorgängerinnen waren Oswald Kolle und Dr. Sommer, Erika Berger und Lilo Wanders, aber natürlich auch die Feministinnen der 70er und 80er Jahre und so eine Koryphäe wie die über 90-jährige Ruth Westheimer war auch schon hier bei uns im Gespräch. Haben die nicht längst alles gesagt?
Nee, das haben sie nicht, glaube ich. Aber die haben genug gesagt, dass wir heute entspannter arbeiten dürfen und können. Also die haben echt was befreit, finde ich, alle, die genannt wurden, auf ihre ganz eigenen Art. Aber das ist tatsächlich auch bei Ruth das, was man so hört, wenn man darüber spricht. Was sagt man denn über sie? Sagt man, sie sei Ärztin oder so? Naja, die heißt Dr. Ruth. Das ist aber ein Zufall, weil ihr Name zu schwer war. Was sagt man über sie?
Also eine der berühmtesten Sexualtherapeutinnen der USA.
Ja, genau, danke.
Über 90.
Aber was sagt man über sie? Also mein Lebensgefährte ist Amerikaner. Er sagt, ja, wir waren verklemmt, aber Ruth hat einfach die Dinge gesagt. Mhm. Einfach auf den Punkt gebracht, klar ausgesprochen. Und das ist das, finde ich, was wir noch manchmal machen müssen. Wir müssen gar nicht Sex zerreden oder zu viel Dinge, Techniken, eigen Intimleben ausplaudern. Aber wenn jemand ein Problem hat, dann müsste die Scham schon so niedrig sein, dass dieserjenige sich traut zu reden.
Vielleicht braucht auch, habe ich gedacht, jede Generation eine neue Ansprache. Ja. Das ist ja in Ihrem neuen Buch auch so, das richtet sich an Jugendliche und hat einen ganz anderen Stil.
Ja, das auch, weil nämlich man lebt in seiner Zeit und da sind Themen wichtig und das ist ganz spannend. In dem ersten Buch Make Love da waren Themen nicht drin, die heute drin sein müssen.
War auch ein Aufklärungsbuch für Jugendliche 2012 erschienen und jetzt haben sie nachgelegt.
Ja, genau, und das ist heute zum Beispiel, muss man, finde ich, mit Jugendlichen darüber sprechen, mehr sprechen über Medien, was es macht und dieses sich zeigen, was sollte man tun, was sollte man nicht tun und dieses Ganze mit den Geschlechtern, weil Jugendliche lesen ja auch, heißen die Speisezettel, diese so Zeitungstitel auf dem Weg zur Schule und so, da stehen immer Sachen, Mann hat ein Kind ausgetragen oder alles Mögliche. Was ist Mann, was ist Frau?
Also die ganze Gender-Thematik.
Die ganze Gender-Thematik. Und auch, ja, das ist einfach wichtig, weil man sucht ja seine eigene Identität. Und die sollte man entspannt finden dürfen, ohne viel Diskriminierung oder überhaupt Diskriminierung und Sexismus und so weiter. Und je mehr man weiß, desto besser kann man sich finden.
Sex ist allgegenwärtig in unserer Medienwelt, aber beobachten Sie trotzdem sowas wie ein neues Schamgefühl?
In jedem Fall. Also das ist tatsächlich so, als ob es wäre zu viel und man zieht sich zurück. Also Mann und Frau und alle anderen ziehen sich zurück. Also dieses in der Schule, ich dusche nur mit Badehose oder Bikini oder T-Shirt oder sowas. Niemand soll mich sehen. Heutzutage, früher hat man geduscht. Heute wird geguckt, rasiert oder nicht rasiert. Und welche Figur, wie groß ist der Penis? Der Optimierungsdruck ist da, sobald jemand nackt ist. Auch bei der ersten Begegnung. Wir ziehen uns aus, jetzt haben wir gleich Sex. Oder da ist immer, also was ich höre, ich denke immer, wow, was? Kommt überhaupt nicht in Frage. Die hatte Haare, ich bin gleich gegangen. Was? Also das kennen wir ja gar nicht.
Beobachten Sie das insbesondere bei Jugendlichen oder bei allen Altersgruppen?
Wie meinen Sie die?
Diese Scham oder dieses sich vergleichen, dieser Optimierungsdruck.
Ja, absolut. Also es ist klar, für eine jugendliche Person ist es mehr, es ist fragiler, glaube ich, das Thema. Da schämt sich fast jeder, also ich erinnere mich auch. Einfach über den Körper und was wächst denn da und. Das ist extra fragil. Aber auch ältere Leute oder in meinem Alter, Babyboomer-Generation oder sowas, die sind eigentlich ein bisschen freier erzogen, ne? Weg mit den BHs. Also unsere Mütter hatten ja die sexuelle Revolution durchlebt. Und wir, die jetzt kommen, die sind in der neosexuellen Revolution, wie man sie nennt, so nach, also wissenschaftlich gesehen, die Explosion des Internets. Und das macht was mit jedem, mit jeder. Also nicht nur mit den Jugendlichen. Alle wissen, wir müssen schlank sein, wir müssen Sport machen, wir müssen, ja. Ja, das macht was, glaube ich.
Wo und wie findet denn heute Aufklärung statt? Also klar, Biologieunterricht in der Schule, aber das in Kombination mit Pornos im Internet?
Ja, in jedem Fall. Also das ist deutlich, aber auch Aufklärung findet tatsächlich auch unter Peers statt, also die Gleichaltrigen und so. Die Jugendlichen möchten nach wie vor nicht so gerne mit ihren Eltern über sowas sprechen. Ist ja auch richtig, die Phase gilt, es gilt sich zu trennen, also dass man sich verabschiedet von den starken Bindungen, wo man abhängig ist von Eltern. Also das spricht man mit anderen, aber man spricht auch mit dem Internet. Also ganz klar, das ist deutlich in Studien.
Was unterscheidet denn Ihre Aufklärung vom Bio-Unterricht?
Naja, ich glaube, wenn man das ein bisschen umdreht, jetzt, was wird gemacht im Bio-Unterricht? Übrigens ist das oft auch der Physiklehrer oder irgendwer anders. Es ist nicht festgelegt, wer es macht und zu welchen Themen. Aber was in jedem Fall meist da gemacht wird, wenn es denn gemacht wird, das ist die, ich sage immer, Hydraulik des Penis und der Hormonablauf, also die Tage der Frau und dann Geschlechtskrankheiten. Und jetzt sind wir ganz leicht in etwas drin, wo es um negative Dinge geht. Pass auf, dass du nicht schwanger wirst. Pass auf, dass du dir nichts einfängst. Das ist auch richtig und wichtig. Aber was meist komplett fehlt, ist die Freude. Das schöne Gespür, was Sexualität machen kann, mit sich alleine oder mit einem Menschen, den man mag. Und das finde ich spannend. Die Studien zeigen, dass Jugendliche ihre Sexualität am liebsten und gerne und auch am meisten in Beziehungen leben. Also egal wie kurz die sind, gemeint ist und gefühlt ist, ich mache das mit jemandem, mit dem ich, in dem ich und der ich verliebt bin. Also in mit Gefühlen, könnte ich jetzt sagen.
Mhm. Ja. Wie sind Sie selbst aufgeklärt worden?
Gar nicht. Ja, Dänemark hin und her, eine Stunde. Von einer sehr alten Klassenlehrerin. Und alle saßen befangen im Sessel. Aber das ist interessant, weil ich war über viele Dinge gar nicht befangen. Also ist ihre Befangenheit auf mich rübergesprungen. Mhm. Also es ist so ein bisschen, es ist das, was ich immer meine mit dem Wind, der weht. Das kann nur von der Person abhängen, die da steht. Und deswegen finde ich, also das jetzt müsste politisch anders laufen. Also es müsste Gelder dafür da sein, für Aufklärung. Und dann sollten das tolle Sexualpädagogen machen, die viel Ahnung haben und gerne in die Schulen gehen, aber die müssten dafür bezahlt werden. Und es müsste Standard sein, was die sagen, welche Themen drin sein sollten. Und alle würden sich dann entspannen, auch die Biologielehrer. die mögen es oft gar nicht, was die da machen müssen. Und die anderen Lehrer, die es müssen.
Die Sexologie ist ja Ihr jüngster Baustein von Ausbildung. Angefangen haben Sie mit einem Jurastudium. Ja. Trockene Paragraphen, was hat Sie da hingezogen?
Ja, das war, ich glaube, die ganze Familie, die bringen ja immer so Sprüche. Und es hieß immer, so wie du reden kannst, so wie du argumentieren kannst, du musst mal Anwältin werden. Und ja, dann gab es diese wie heißt das, ich weiß immer nicht, wie das auf Deutsch heißt, beim Abitur machen.
Berufsberatung?
Richtig, danke, Berufsberatung. Da bin ich merkwürdigerweise Dänin, ich kann das mir nicht merken, das Wort. Ich habe angekreuzt Psychologe und Jurist. Mhm. Und der Psychologe ist krank geworden. Also ich habe fast das Gefühl, ich wurde so ein bisschen von Zufällen geleitet.
Aber irgendwie sind Sie ja auch eine Anwältin.
Ja, bin ich ja dann auch. Also das tatsächlich, danke für den. Man merkt es oft in der Praxis mit einem Paar. Ich muss sehr neutral sein. Ich muss die fachliche Welt drauf haben und so. Und dann kann ich Dinge objektiv betrachten und
helfen. Und halten Plädoyers für guten
so ist
Sex.
Es. Ja, so ist es. Also ja, sind sehr komplexe Situationen, die man überschauen muss manchmal.
Liebe zu einem Deutschen hat Sie dann 1985 nach Hamburg gebracht. Wie haben Sie da Fuß gefasst, sich komplett neu orientiert?
Ja, das war ja auch nicht so einfach, finde ich. Also das war schon ein Schock, so jung und mit einer anderen Mentalität. Ich finde, etwas unfreundlicher, als ich es gewohnt war. Da habe ich gelitten. Ich arbeitete in der Südbank, in der dänischen Bank und musste jeden Tag rüber zur Landeszentralbank persönlich gehen, zu Fuß mit Geld. Weil wir hatten nicht so, es gab nicht so richtig die Computer noch nicht. Völlig merkwürdige Zeit. Und da wurde ich, also ich finde, sehr schlecht behandelt. Das war so ein Schock für mich. Wie reden die hier mit einem? Und Beamtentum in Deutschland, das ist so anders, irgendwie so hierarchisch, machtorientiert, finde ich. Sehr auffällig.
Wer hat Sie denn dann als Model entdeckt?
Ja, das habe ich irgendwie selber, hätte ich fast gesagt. Also ich habe in Aarhus in Dänemark schon als Model gearbeitet und meine Studien damit finanziert. Aber das Schöne war, damals in der Zeit, die Südbank lag mitten auf dem Rathausmarkt, oben im vierten Stock oder sowas. Und unten auf dem Rathausmarkt sah man diese, ich sage immer, tänzelnde Modelle oder so. Das war damals mit Gundlach, mit diesen Kameras, weitwinkelweit. Die haben da
tolle Modefotografie
gemacht.
Es war
super. Mhm. Das war wie so ein Ballett. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach, ich kann ja eigentlich auch wieder. Und habe mich dann zur Modelagentur begeben. Aber nicht ohne, ich muss es zugeben, eine Nasen-OP dazwischen.
Tatsächlich?
Ja, ich hatte eine wirklich, ich würde jetzt heute sagen, sogenannte Kartoffelnase.
Hat man Ihnen das gesagt, dass Sie das machen sollen?
Ja, das war eine Freundin, die gesagt hat. Und tatsächlich, meine ganze, im Nachhinein, retrospektiv, viele Leute, meine Omi und so, naja, eine klassische Nase hast du ja nicht gerade. Nee, genau. Also da habe ich tatsächlich eine Schönheits-OP über mich ergehen lassen.
Naja. Sie haben dann Neuropsychologie studiert, 7 Jahre.
Ja.
Was für ein Schwerpunkt?
Ja, das war eine klinische Studie, also klinische Psychologie, aber ein neuer Schwerpunkt, wo es einfach um Hirn geht, also sehr viel, wie funktioniert der Körper, das Gehirn, und später habe ich dann in der Reha gearbeitet. Also es geht viel um Schlaganfälle, Patienten und so weiter, also Leute mit Hirnschäden.
Mhm. Ja. Sie kannten sich sehr gut aus mit den Funktionen des Gehirns, als dann bei Ihnen selbst Aneurysmen im Gehirn diagnostiziert worden sind. Also potenziell große Lebensgefahr.
Ja, und ich weiß gar nicht, die machen ja keine Symptome. Also ich weiß gar nicht, ich hatte so kleine, so blitzartig irgendwas das war aber wohl nicht, waren nicht die. Das war
in
wohl
den Augen, oder?
In
was?
Den Augen. Immer sah ich so das Licht. Das war dann wohl eine Migräne ohne Kopfschmerz. Da muss man auch erstmal drauf kommen. So mit quasi solchen merkwürdigen, blitzartigen Symptomen. Deswegen bin ich zum Arzt gegangen. Und dann wurde auf Nummer sicher, bin ich in die Röhre gekommen und da sah man das größte Aneurysma. Und das war auch genau gerade rechtzeitig, weil es war, wie der Operateur sagte, sehr dünn. Man sah durch die Haut schon das Blut durchschießen. Also er sagte, nächster Flieger, nächster Tauchgang, wären Sie eh hier gewesen. Dankeschön. Mhm. Ich war rechtzeitig da.
Das war eine sehr schwere Operation, die Sie ohne Komplikationen überstanden haben. Mhm. Aber Sie haben nicht geahnt, dass das ganze andere Folgen nach sich zieht.
Ja, das stimmt. Weil das war, wenn man so das Hirn sich anschaut, ich lag 7 Stunden runtergekühlt. Und so ist es, wenn man im Hirn operiert, weil dann das Ganze langsamer von sich geht. Und der Körper weiß es danach. Und plötzlich, also danach meinte mein Körper irgendwie, also Panik und so weiter. Und der Arzt sagte auch, ja, es sitzen viele hier nach 2 Wochen, weil keine Betreuung stattfand. Also zu dem, was jetzt noch kommen kann. Ich habe Angstdämpfer genommen und war, muss man sagen, abhängig davon. Also so Tavor und ja, ich brauchte mein Tavor morgens, sonst konnte ich gar nicht aufstehen und endete wieder im Krankenhaus und mit, man dachte ein Schlaganfall, aber es war eine Angstattacke mit das neurologischen Symptomen dann wieder.
War eine große persönliche Krise, in die so Sie da geraten sind. Ja. Wie sind Sie da wieder rausgekommen, wie wieder auf die Beine gekommen, um sich dann auch beruflich sogar noch mal komplett neu zu orientieren?
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das war ja dann die Hilfe von außen, dass ich gemerkt habe, ich brauche jemanden, mit dem ich sprechen kann. Und ich habe mir einen Psychologen gesucht. Und zu diesen Hirnsachen, da kannte ich mich selber ein bisschen aus. Und ich habe das selbst abgesetzt, das Medikament, einfach immer die Hälfte genommen. Und das war furchtbar. Furchtbar, weil da kam immer Angst, aber ich habe es durchgestanden und ich habe meinen Bruder gebeten, ob er nach Hamburg kommt für eine Zeit. Und er war da 2 Wochen und also Hilfe von anderen. Mhm. Aber es hat meine Ehe gekostet am Ende, das muss man sagen. Ich habe darüber nachgedacht, was will ich eigentlich im Leben und wie will ich leben und wie. Und es ging mir sehr viel darum, Liebe, was viele Klienten auch sagen, wir lieben uns über alles. Das ist eine Sache, wenn man das meint und denkt. Aber lebt man das auch im Alltag? Also da guckte ich mir das Verhalten an und zwar, es war große Liebe, glaube ich, bei uns. Aber das ganze Leben hat so nicht mehr gepasst. Ich wollte es verändern und anders leben. Mehr spüren, muss ich sagen. Mehr leben.
Das haben Sie getan, aber auch nochmal was Neues studiert, nämlich
ja.
Sexologie.
Ja.
Ich kannte diesen Studiengang gar nicht.
Nee, und das ist, den gab es ja in Deutschland auch so nicht. Ich habe das in Dänemark studiert und nachher von Schweizern nach Hamburg, damals nur nach Hamburg geführt. Sexo corporel heißt Sex und Körper, es ist französisch-kanadisch. Und die Frage ist auch immer, wenn man sowas studiert in den skandinavischen Ländern, zum Beispiel, wo es länger möglich war, ist ja auch, ob es akademisch anerkannt ist. Oft sind das Privatausbildungen, die sehr teuer sind. Und ich bin jetzt echt einfach sehr froh, dass ich das jetzt auf Deutsch studiert habe mit einem akademischen Abschluss, weil es ist wichtig, auch hier anerkannt zu sein, dass man bestimmte Dinge sagen darf. Es ist Quatsch eigentlich. Ich habe es auch vorher gesagt, meine Dinge. Aber jetzt, ich spüre das total. Eine andere Akzeptanz. Aber das andere ist, was ich auch habe, ganz wichtig, eine Heilerlaubnis. Auch eine psychotherapeutische Ausbildung, dass ich überhaupt mit Menschen umgehen darf, therapeutisch.
An Marlene Henning, mit welchen Problemen kommen Paare in ihre sexualtherapeutische Praxis?
Oh ja, mit allen, die man sich vorstellen kann. Also so die typischen, die üblichen Verdächtigen sind, das nicht kommen können, oft bei Frauen, also keinen Orgasmus auslösen können, aber auch bei älteren Männern ist das oft der Fall. Oder das zu frühe Kommen beim Mann oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, keine Lust, verschiedene Sachen über Fetische, also meine Erregung, wie funktioniert die und so weiter. Und ja, die paartherapeutischen Dinge, Streit, Untreue. Das Ganze.
Suchen die meisten gleich gemeinsam Hilfe bei Ihnen oder wagt sich erst mal einer vor?
Halbe, würde ich sagen. Weil das ist ja immer so die Sache, wenn ich empfinde, dass ich ein Problem habe und von außen Hilfe brauche, dann muss ich ja schon lange genug darüber nachgedacht haben, dass ich das Problem habe. Und viele trauen sich nicht, mit dem Partner zu sprechen. Andere sprechen es lange schon an. Und der andere oder die andere will nicht mit. Kein Geschlechterunterschied. Ich habe genauso oft, dass Frauen nicht mit wollten und dann da sitzen irgendwann, weil der Mann darauf bestanden hat.
Mhm. Es gibt die, die mehr Sex wollen, die lieber weniger wollen, die es so und nicht anders lieben und die gerne mehr experimentieren würden. Warum ist das denn für Paare so schwer, darüber zu sprechen?
Ja, ich glaube, einfach wirklich anerzogen, weil wir fangen ja bei ganz kleinen Kindern immer an, dass irgendwie unten, es ist dreckig, es ist was Schlechtes, pass auf und so weiter. Anstelle, dass man sagt, es ist was ganz, ganz Schönes. Und das hast du ja längst schon gespürt, also auf den Genuss und das Gespür einzugehen. Und dann sagen, Hose runter, nicht beim Kaffeetisch mit Tante Erna, geh in dein Zimmer und mach deine Gelüste. Aber ja, es ist anerzogen, glaube ich, einfach. Und dann das Zweite, der Mensch ist ein Bindungswesen. Also dieses, wenn es verliebt ist alles, da ist es einfach eine Sucht. So ähnlich. Also das Gehirn spinnt, sobald es Liebe wird. Ich sage das immer so, dass die Kindheit wird dann auf on gesetzt, also angeschaltet. Man kann dann Mir kann wehgetan werden von jemandem, der mir wichtig ist. Ich kann ausgelacht werden, abgelehnt werden. Das ist das Wichtige, das glaube ich, also das Allerwichtigste. Weil Menschen haben Angst, Sorge, abgelehnt zu werden. Auch gerade von den nahen Leuten.
Mhm. Ja. Bei denen dann im Laufe der Jahre die Lust vielleicht auch einfach eingeschlafen ist.
Ja.
Lässt sie sich wiederbeleben?
Ja, ich glaube tatsächlich. Aber jetzt geht es viel darum, welche Vorstellungen habe ich im Kopf? Was erwarte ich? Wenn ich erwarte, dass Hollywood gewinnt, also alle Bücher, Liebesromane, Liebeslieder, die Musikindustrie, Hollywood, das ist alles super, ich muss so ein Wort jetzt nehmen, supergeil, von alleine, spontan, unbändige und nicht zu bändigende Lust. Wenn ich das denke und das selber nicht habe, dann stimmt ja was mit meiner Beziehung und mit mir nicht, so der Gedanke. Mhm. Und das ist sehr lusttötend, wenn man aber anstelle realistischer denken würde, dass es nicht so bleiben kann bei den meisten, dann weiß man, es kann sein, dass alles stimmt mit meiner Beziehung und wir nur nicht mehr so häufig Sex haben oder wir beginnen neu, die zu entdecken oder sowas. Ich bin mittendrin jetzt mit Paaren. Wie soll das gehen, wenn die keine Zeit haben?
Ja, genau,
Druck
dieses Wie.
Und, ja. Mhm. Ja, und das ist, ich würde es so gerne beantworten können, aber es hat damit zu tun, es weg mit dem, was alle anderen machen und einem vorschreiben und überlegen, was würde ich gerne. Und dann Gelegenheiten schaffen, doch beginnen, was zu sagen oder den anderen zu verführen. Und das Verführen, das ist ja auch immer so konnotiert, also so gesetzt wie Frau, Strapse. Verführen kann auch heißen, also das heißt eigentlich, den anderen dazu bringen, ganz gerne das mitzumachen, was ich möchte. Mhm. Und es kann so simpel sein, es kann auch sein, das Schlafzimmer einfach warm genug zu machen und eine Kerze aufzustellen. Ja, und ein ordentliches Licht da einzubauen, sage ich immer, weil die Leute denken mal, wieso, wir gehen rein und fragen, wie ist Ihr Schlafzimmer? Mhm. Wie ist die Situation, wo Sie eigentlich jetzt erwarten, von alleine Sex haben zu wollen? Und da höre ich Geschichten, wo ich denke,
eiskalt und helles Licht für den Kleiderschrank.
Ja, das geht doch gar nicht. Ja, aber sollen wir eine neue Lampe kaufen? Ja. Ja, also konkret werden. Was ist da eigentlich los im Schlafzimmer und was können wir verändern? Was können wir beleben? 3%. Eine kleine Veränderung. Ganz klein anfangen.
Sie haben auch ein Spiel entwickelt, ein Kartenspiel, ja, das vielleicht dabei hilft, dass man sich wieder näher kommt. Das liegt hier bei uns auf dem Tisch.
Ja,
wie geht denn das?
Naja, kurz gesagt, es sind so erotische Karten, die habe ich ja noch gar nicht aufgelegt. Also da ist viel Haut zu sehen. Es sind echte Menschen alle. Mein Mann hat die per Hand gezeichnet, der ist ja Illustrator. Mhm. Und ich kombiniere die beiden Hälften und immer, wenn ich das schaffe, ein Paar zu finden, in der ersten Runde darf ich zur Belohnung meinen Partner oder meine Partnerin was fragen.
Also ich habe hier eine Karte sehr schön gezeichnet, zwei Paar Füße, das eine Paar mit rot lackierten Fußnägeln, das andere, also das weibliche, das männliche Fußpaar, einfach so Füße, die sich berühren. Und es ist so ein Gefühl, als hätte ich so ein kleines iPhone in der Hand.
Ah ja, die Karten sind, ja stimmt, Format. Das ist iPhone-Größe. Oh, das ist ja ein Trick von mir gewesen. Nein, ist es nicht. Erste Runde, ich darf dann, den anderen was fragen als Belohnung und ich stelle die eine Sanduhr, eine Minute Zeit. Weil wir wollen nicht ins Diskutieren kommen. Ich ziehe mal eine Frage. Die erste Runde heißt, nicht ohne Grund, zeig dich. Mhm. Ich habe jetzt gerade gezogen, wie lautet dein aktuelles Lebensmotto? Und der andere hat jetzt eine Minute Zeit. Und das ist so, ich finde, man kommt da so ein bisschen, man muss über sich selbst nachdenken und gerade jetzt überlegen, was ist eigentlich für mich gerade wichtig? Mhm. Oder ich ziehe mal noch eine. Was fällt dir zu unserem ersten Date ein? Wie hast du dich auf dem Weg dorthin gefühlt und danach?
Das sind einfach Fragen, die überhaupt die Menschen oder die Paare wieder miteinander ins Gespräch bringen und zurückführen zu den Emotionen, die sie hatten.
Genau, also ein bisschen reinspüren in sich selbst und in den anderen. Aber das Wichtige ist jetzt die dritte Runde, die heißt ja Tu es. Das sind Berührungssachen.
Ja, ja.
Und das ist nicht so dieses Hose runter und loslegen, sondern kleine, ich nehme meist das Beispiel, weil das sagt eigentlich alles, küsse meine Mundwinkel von links nach rechts, aber eine gefühlte Minute. Und das ist das, ohne Sanduhr, aber dieses, was macht der andere? Und ich spüre nach. Geht es mir zu schnell? Oh, hoffentlich dauert es lange, seine gefühlte Minute.
Ich finde, das ist das perfekte Nikolausgeschenk.
Oh ja, stimmt. Also,
Sie beziehen Ihre Arbeit ja auch das Wissen aus der Neuropsychologie mit ein, was Sie früher mal studiert haben. Was hat denn unser Hirn mit unserer Libido, mit unserer Sexualität zu tun?
Ja, das ist eine super wichtige Frage, weil man kann wirklich sagen, das Gehirn ist das größte Sexualorgan. Also das ist, dieses alles passiert von alleine. Nein, also man, jeder Mensch hat ein sexuelles System. Man ist aufgestellt, so wie man Erfahrungen gehabt hat. Weil da diese Dinge sind verbunden mit Synapsen im Gehirn. Und das ist mit Genuss verbunden und das eben nicht. Also alles, was man gelernt hat, ist da gespeichert und so ist denn das sexuelle System. Das ist das eine und das andere ist, das Hirn ist faul. Mhm. Es möchte nicht so viel Energie verwendet, es macht dauernd Muster. Und das ist eben das Träge, auch in der Sexologie. Man nimmt, oder beim Sex, man nimmt die gleiche Stellung. Also so wie so eine, beide kommen an, treffen sich, beide haben da ein sexuelles System und dann gibt es ganz schnell eine ganz kleine Gesamtmenge und so macht man den Sex weiter.
Und wie lässt sich das neu programmieren?
Ja, Karten spielen. Nein, es lässt sich neu programmieren. Und ich sage immer, wage was und mach was Neues. Also erst reinfühlen, was stört dich oder was könntest du verändern? Was wolltest du eigentlich schon lange sagen? Und dann eben nur in 3%-Stücken denken. Wenn die Leute in der Praxis was vorschlagen, dann sage ich, ja, das sind schon mal 40% oder 50. Ist zu viel. Mhm. Kleine Schritte, aber wage was. Was verändern? Neugierig bleiben, immer nach reinfragen oder können wir mal oder lebendig sein.
Der Penis ist der Penis, aber mit Worten für die weiblichen Genitalien tun sich immer noch viele schwer. Ann-Marlene Henning ist Sexologin und in dieser Stunde hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Woher kommt diese sprachliche Unsicherheit?
Das hört sich so einfach an, so eine kleine kurze Frage, die ist groß. Weil ich glaube, das hat ja wirklich mit jahrhundertlangen, also wirklich, Unterdrückung der Frau und ihrer Sexualität. Und deswegen gibt es gibt Studien dazu, dass alle haben irgendwie ein Wort oder viele mehr Leute haben ein Wort für das Männliche. Und Männer haben auch öfter ein Wort für das Weibliche, aber die Frauen selbst kaum. Mhm. Und das ist, also wenn ich das höre, entweder sind sie sehr negativ besetzt und ich werde keins jetzt nennen von den ganz Schlimmen. Oder man sagt so kleinen Mädchen, ich war sehr geschockt, als ich das erste Mal hörte, Popo vorne. Mhm. Also es wird immer mit irgendwie Pipi, Popo, also ja, man kann auch einfach Vulva sagen oder Vagina. Oder wie eine Kollegin von mir, Ella Berlin, vorgeschlagen hat, Vulvina.
Vulvina.
Ja, Vulvina.
Vulva und Vagina.
Ja, richtig.
Bei einem Wort wie Schamlippen können Sie, glaube ich, an die Decke gehen.
Ja, ich nenne die so nicht. Also das steht in keinem Buch von mir nicht, also die, und ich nenne es nicht.
Wie sagen Sie?
Ja, innere Lippen, kleinere Lippen oder äußere Lippen, größere Lippen oder Venuslippen. Also es ist nicht nötig. Wie ich immer frech, glaube ich, provokativ sage, gibt es Schambeutel. Nee, und das ist das gleiche erogene Gewebe, embryologisch gesehen, beim Mann, seine Hoden also, die müssten auch Schambeutel her heißen dann.
Schamsack.
Schamsack heißen die nicht.
Das Kennenlernen des eigenen Körpers, das hört ja eigentlich nie auf. Also mit zunehmendem Alter kommen neue Themen dazu. Verhütung, Veränderung durch Schwangerschaft, neue Partner, mit denen es anders ist als vorher, die Wechseljahre, das Alter. Muss man sich für guten Sex lebenslang vor allem auch um sich selbst kümmern?
Ja, jetzt streiche ich mal schnell das Muss. Aber das ist klar, dass Sie das so fragen. Man muss gar nichts. Wenn zwei Leute, die zusammenleben, beide sagen, ach, das Thema ist erledigt, dann ist es erledigt. Also ich würde nie kommen und sagen, ihr müsst. Aber man kann überlegen, was es alles gibt, so fürs hohe Alter. Viele Leute denken, Sex ist Penetration dann. Da wird nur dieser Gedanke gedacht. Der Penis muss stehen, die Frau muss feucht sein. Kann man auch meist für sorgen, aber muss es überhaupt eigentlich erst sein? Es gibt so viel mehr. Und im Alter, also beim hohen Alter sagen viele Menschen, nein, es geht mir um Berührung. Um angenommen sein, um die Wärme, um der andere meint mich oder die andere meint wirklich mich. Ein gehalten sein, da war das Bindungswesen wieder.
Sie haben schon den zunehmenden Optimierungsdruck angesprochen, verstärkt durch Pornos im Internet, Bilder von Körpern, ja, die mit der Realität eigentlich wenig zu tun haben. Also rasierte, gebleichte, operierte Genitalien. Führt das denn tatsächlich dazu, dass sich mehr und mehr Menschen zurückziehen vom Sex?
Ja, also man kann es deutlich sehen. Einige ziehen sich zurück, andere sagen, jetzt erst recht. Und es gibt deswegen immer diese Gegenbewegungen, zum Beispiel junge Leute, die sich dann nicht rasieren. Und da gibt es auch prominente Beispiele, fällt mir jetzt gerade ein in dem neuesten Buch, in dem Sex verändert alles, habe ich eine kleine Geschichte über Madonnas Tochter drin, die auf einer internationalen Modenschau für irgendeine Sportfirma komplett behaart gelaufen ist, mit Achselhaaren, die man deutlich sah, und Beinhaare, Behaarung und so weiter. Also es gibt Leute, die sagen, ich will jetzt Nature, ich mache es nicht. Und alles ist nur eine Strömung. Weil in den 70ern, wie mein Kameramann von meinem Blog einmal in die Runde schrie, Full Bush ist bei uns. Ja, damals war es Full Bush. Und heute ist Naked as Baby oder sowas. Also, aber und jetzt kommt die Mischung, glaube ich. Also es wird immer mehr. Die Leute sagen, ich mache es nicht mehr mit. Ich mache jetzt eine Landebahn oder ich rasiere weniger, ich pflege mich. Aber diese Nummer mit nackt, nee, ist viel zu aufwendig.
Diese Selbstbilder, die wir haben, die sind ja ganz wichtig und die waren Thema Ihrer Masterarbeit.
Ja, ja, genau, weil es Studien dazu gibt, dass das genitale Selbstbild, also wie man sich fühlt und verhält, bezogen auf die eigenen Genitalien, mehr Einfluss auf die Sexualität hat als das allgemeine Körperbild. Also die Genitalien sind ins Licht gerückt, kann man sagen. Und ich habe auch hochsignifikante Ergebnisse gehabt bei 1300 Frauen. Es ging mir nur um die Frauen, zur Vulva. Und da waren Zusammenhänge wirklich zum ganzen Sexualfunktion. Also die Frauen mit dem positivsten genitalen Selbstbild hatten mehr davon, konnten überhaupt Orgasmen auslösen und hatten mehr Orgasmen gehabt, sexuelle Begegnungen in den letzten 6 Wochen und hatten höheres sexuelles Selbstwert, weniger das Gefühl, ein Objekt zu sein, mehr ein Subjekt zu sein, gaben an, ihren Körper mehr zu spüren. Und mit dem weniger positiv werdenden Selbstbild fielen auch diese ganzen Funktionen ab.
Und die dieses positive Selbstbild hatten, waren das Frauen, die einfach ihren Körper so, wie er eben von der Natur her war,
ja,
und
gute Frage,
angenommen haben? Oder hatten die auch was an sich gemacht?
Nee, gute Frage tatsächlich, aber wirklich tolle Frage. Also ein Altersunterschied gab es. Die Jüngeren hatten die am wenigsten positiven Bilder und diese 50- bis 82-Jährigen die besten. Und jetzt kann man überlegen, haben die einfach mehr Erfahrung gehabt, haben sie sich damit auseinandergesetzt mit ihrem Körper oder unterlagen sie, als das Selbstbild sich bildete in der Jugend, nicht diesen so und so muss es sein, Druck. Mhm. Das kann ich tatsächlich nicht beantworten, aber es gab eine offene Frage in meiner, was ist das Gute an ihrer Sexualität? Und da konnte ich lesen, da waren ganz viele Menschen in meiner Studie drin, die sich sehr damit beschäftigt haben. Also Leute im Massagebereich, Tantrikerinnen, Psychologinnen, Sexologinnen, Sexualpädagogen, da waren ganz viele meine Follower drin, die sexpositiv eingestellt sind.
Mhm. Wir haben über Scham gesprochen. Weniger schambehaftet scheint ja der Umgang mit Sexspielzeug zu sein. Jede vierte Frau, heißt es, hat mittlerweile ein Sextoy. Ist das eine gute Entwicklung?
Man kann immer ja sagen, alles hat Vor- und Nachteile. Ich würde ungern irgendwas verteufeln, wenn man aber, das würde ich gerne verteufeln, wenn man Dildos oder diese vibrierende Dinge so nutzt, dass man sie einfach vorne oben drauf liegt, auf die Klitoris und dann schnell unter Anspannung kommt. Viele von diesen Frauen berichten, dass sie dann Probleme kriegen beim Sex mit einem lebendigen Menschen, weil der Penis und die Zunge und die Finger nicht so vibrieren. Sage ich jetzt fein.
Würden Sie sagen, der Orgasmus ist eigentlich überbewertet?
Ja, ist er schon, finde ich. Weil wenn es nur um die Jagd darauf geht, dann das ist so zielorientiert. Und dann vergisst man das Spüren währenddessen. Warum heißt es eigentlich Vorspiel? Vor was? Also Vorspiel ist doch eigentlich der Akt selbst. Ja, aber klar, wer nicht kommen kann und es gerne möchte, da kriegt das schon ein schweres Gewicht, weil irgendwie wird es verbunden mit mein Partner kann mir nicht oder ich kann meinem Partner oder meiner Partnerin nicht. Es ist schon, das ist schon ein Thema, weil es auch schön ist. Es ist so entspannend und so toll, einen zu haben.
Wenn Sie sagen, Frauen kommen viel seltener zum Orgasmus als Männer, woran liegt das?
Ja, es ist, man muss es jetzt auf den Punkt bringen, mache ich jetzt Penis, schnelle Reibung, ist es einfacher, das Organ hängt draußen, die Jungs beschäftigen sich sehr früh damit, Frauen lernen eher fast nicht hin und dann fehlt diese Selbsterfahrung. Also kleine Mädchen fassen ja hin, aber die sollen es dann nicht. Also da geht es darum, es sich selbst beizubringen.
Das üben Sie mit Paaren?
Nein. Also alle bleiben bei mir angezogen und nichts wird angefasst, aber es gibt vielleicht Übungen vorm Spiegel zur Körperwahrnehmung mit Atmung, mit allem und Hausaufgaben. Die Paare machen das dann zu Hause. Oft auch also alleine, also dieses mit mir selbst, erst in die eigene Hände, dann in die einer anderen Person.
Mhm. Was geben Sie da für Hausaufgaben?
Mein Spiel ist, also Spürsachen. Also ich nehme mal ein Beispiel für Männer. Also Männer, die sich oft ja hinsetzen vorm Computer, also das ist sehr unbewegt und ganz schnell mit der rechten Hand reiben. Dann schlage ich oft vor, wie wäre es, wenn sie die Hand nicht bewegen? Und das ist sehr witzig für mich immer, wie die denn gucken, weil das scheint fast unvorstellbar zu sein, wobei ist es das doch so einfach ist.
Also die sollen ihr Becken bewegen.
So ist es, aber sie sind eine Frau. Das dauert manchmal, bis der Groschen fällt. Und dann aber ist ja das Becken bewegen, dann ist es ja eher wie der Sex oder vielleicht Öl auf die Hände nehmen. Dann lernt der Penis ungefähr das, was er später auch hat beim Sex. Weil bei vielen, die sehr viel Pornos geguckt haben, geht es darum, die kommen dann zu früh oder haben Erektionsstörungen mit einem echten Menschen.
Anne-Marlene Henning, das war der letzte Tipp in dieser Stunde. Alle Infos über ihre Bücher, Auftritte und Videos, die gibt es auf ihrer Homepage dochnoch.de.
Ja.
Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, danke auch.